Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Maria Kotzis. Das Thema Hochsensibilität hat uns im Programm von Radio Maria schon in mehreren Sendungen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigt. In der vergangenen Sendung mit Dr. Reinhard Pichler haben wir die Hochsensibilität bei Kindern in den Blick genommen. Heute sprechen wir über Hochsensibilität bei Erwachsenen. Und ich sage herzlich willkommen hier im Studio bei uns, Dr. Reinhard Pichler.
Ja, auch von meiner Seite wieder ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Maria. Freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu einem für mich zunehmend wichtiger werdenden Thema und deshalb eben auch jetzt die zweite Sendung von meiner Seite zu diesem hochsensiblen Thema, weil Hochsensible gab es immer schon, aber es war nicht bekannt und auch nicht so im Vordergrund. Diese Person war halt anders als die anderen. Das war's. Aber diese Person hat sich immer allein gefühlt, hat sich immer überfordert gefühlt, hat immer gekämpft mit dem Leben. Sie ist dann vielleicht sogar auf Depression behandelt worden oder man hat ja gesagt, bemühe dich, sonst kriegst du keinen Mann oder bemühe dich, sonst schaffst du den Berufsalltag nicht oder sonst schaffst du die Schule nicht, wie letztes Mal bei den Kindern. Und Tatsache ist, dass es das Phänomen der Hochsensibilität gibt. Und das ist nicht so zu verstehen, dass man normal ist, dann ist man eben etwas sensibler, sprich angerührter und dann ist man noch angerührter und dann ist man noch angerührter und dann ist man hochsensibel, sondern das ist etwas anderes, es ist eine andere Charaktereigenschaft. Es gibt keine Steigerung von normal zu ein bisschen sensibel und hochsensibel, sondern diese High Sensitive Persons, wie es die Frau Aaron in den USA als erste eben entdeckt und beschrieben hat, sind wirklich Menschen, die anders empfinden als normal sensible und sensible. Und dann gibt's dazwischen keine Verbindung und dann gibt es eben Menschen, die schon noch einmal ein Stück anders fühlen und anders empfinden als normalsensibel. Und deshalb ist es auch so schwer für normalsensible Menschen, Hochsensible zu verstehen und sie nicht als angerührt oder als mühsam zu betrachten. Sie wissen vielleicht von der einen oder anderen Sendung, was die drei Hauptkriterien der Hochsensibilität sind. Ich sage sie noch einmal, vielleicht zur Wiederholung oder um überhaupt hineinzukommen in das Thema, weil der Hochsensible viel mehr wahrnimmt als ein Normalsensibler und zwar wirklich bis zu 10-mal so viel wie ein Normalsensibler, muss er viel mehr verarbeiten, muss er viel mehr an Datenmenge, um jetzt in der Computersprache zu sprechen, verarbeiten. Und diese enorme Datenmenge, die er zu verarbeiten hat, weil er nicht so viele Filter hat wie ein Normalsensibler, führt zu einer zwangsläufigen Überforderung an zu vielen Reizen. Und deshalb ist er überreizt, dieser hochsensible Mensch. Und er hat zu viele Dinge zum Verarbeiten in zu kurzer Zeit. Und das stresst ihn permanent, weil er weiß, er muss im Job genauso funktionieren wie Normalsensible. Er muss in der Ehe genauso funktionieren wie Normalsensible. Er muss bei der Kindererziehung genauso funktionieren wie Normalsensible. Es wird auf ihn keine Rücksicht genommen, weil es steht ja kein Schild auf seiner Stirn, dass ich mehr Zeit brauche zum Verarbeiten. Man kann sehr wohl in seinem Gesichtsausdruck lesen und man kann, wenn man ein bisschen geübt ist, relativ schnell Hochsensible von Depressiven oder von Normalsensiblen oder von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen gut unterscheiden. Aber trotzdem, die meisten Menschen achten ja nicht darauf, ob jetzt jemand hochsensibel oder depressiv ist oder eine andere Einschränkung hat. Und wichtig, Hochsensibilität ist keine Krankheit, ist vielleicht eine Einschränkung, aber nur in bestimmter Hinsicht. In anderer Hinsicht ist es eine unglaubliche Bereicherung und eine unglaubliche Erweiterung. Und von daher ist es jetzt nicht ein Schaden oder ein Nachteil, sondern kann in vielen Bereichen sogar ein Vorteil sein. Komme ich aber dann nachher noch drauf. Also der erste Punkt der Hochsensibilität ist diese schnelle Überreizbarkeit, dass ich zu viel in kurzer Zeit verarbeiten muss und das schlicht und einfach nicht schaffe. Der zweite Punkt ist, weil so viel zum Verarbeiten ist, brauche ich eben auch mehr Zeit, und weil ich mehr Zeit brauche, gibt es ein längeres Nachklingen von all dem, was ich wahrgenommen habe. Ich komme als Hochsensibler am Abend viel erschöpfter nach Hause als ein Nicht-Hochsensibler, obwohl der Normalsensible auch müde und erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Oder am Abend nach der Kindererziehung und dem ganzen Haushalt und dem ganzen Hin- und Herführen von den Kindern und tausend Dinge tun, das erschöpft jeden und das ist anstrengend und das ist viel. Aber es ist eine andere Art der Müdigkeit und der Erschöpfung wie beim Hochsensiblen. Der Hochsensible braucht nachher nicht noch zum Entspannen, dass er sich zum Fernseher setzt, um abzuschalten. Das wäre für ihn der Overkill. Sondern der Hochsensible braucht am Abend Ruhe. Und deshalb wird er viel leichter ins Gebet gehen, um einfach still zu sein vor Gott. Oder er geht früher schlafen, um es dann im Traum zu verarbeiten, weil er einfach am Ende ist und sich auf nichts mehr konzentrieren kann. Wenn jemand am Abend noch fit ist für alles Mögliche und jetzt endlich leben möchte und endlich genießen möchte und so, dieser Mensch ist eher normalsensibel. Wenn jemand am Abend so satt ist und so erfüllt ist, dass er einfach nichts mehr braucht, weil er die Zeit jetzt dringend braucht, um das alles für sich zur Ruhe kommen zu lassen, dieser Mensch ist eher hochsensibel. Der dritte Punkt ist die schmale Komfortzone dieses hochsensiblen Menschen. Wir Menschen haben alle einen Bereich, wo wir unterfordert sind, wo uns fad ist. Dann haben wir einen Bereich, wo wir uns gut fühlen, wo wir uns gut ausgelastet fühlen, glücklich sind, froh sind über all die Dinge, die wir tun, sie mit Konzentration, mit Engagement tun oder auch mit Anstrengung tun, aber wir tun sie, es ist alles noch okay, es ist alles noch im Rahmen. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir merken, boah, das ist jetzt wirklich zu viel, es geht nicht mehr, ich muss es vielleicht noch tun, aber es ist echt über meine Grenze. Und der Normalsensible hat eine breite Komfortzone, wo er viel unterkriegt, wo er auch ausdehnen kann, wo er auch noch über die Grenzen drüber gehen kann, ein Stück, ohne dass es jetzt da wirklich äußerst unangenehm wird. Der Hochsensible hat wenig Spielraum, über diese schmale Zufriedenheitszone oder Komfortzone hinauszugehen. Wenn er drüber ist, kriegt er alle Zustände, kriegt zum Teil die Panik und kann sich damit nicht abfinden. Und er wird sich auch so wie jeder andere bemühen, dass das ja schon wird, und er soll sich dann nicht so anstellen, denkt er sich selber, und er bemüht sich und er kämpft sich durch und es geht nicht. Bei jemand anderem denkt er sich, geht's, das gibt's ja nicht, und bei mir geht's nicht. Und es geht deshalb nicht, weil sein Maß schon zu voll ist. Er hat schon alles ausgereizt. Seine Komfortzone ist von Gott her kleiner gemacht. Und die ist eben schmäler als die von einem Normalsensiblen. Und das gilt's anzunehmen. Wenn ich das nicht anzunehmen bereit bin, werde ich mich ständig überfordern. Und dann kann zum Beispiel auch ein hochsensibler Mensch eine Erschöpfungsdepression bekommen. So wie jeder andere normale Sensible auch eine Erschöpfungsdepression bekommen kann. Aber der Hochsensible kann es sogar leichter bekommen, wenn er dauernd über seine Grenzen geht und das nicht wahrnimmt. Und dann wird nur die Erschöpfungsdepression behandelt und nicht dahinter geschaut, warum eigentlich ein Mensch nicht mehr kann oder warum er auch gar nicht so viel können kann, weil eben sein Bereich, wo er gut leisten kann, wo er auch gut tätig sein kann, einfach ein kleinerer ist. Also diese beiden Punkte, also diese drei Punkte, diese schnelle Überreizbarkeit, dieses lange Nachklingen und die relativ schmale Komfortzone sind die drei Hauptmerkmale von Hochsensiblen. Es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, aber an diesen dreien kann man es mal grob erkennen. Wie viele erwachsene Menschen sind davon betroffen? Es gibt eben Schätzungen, dass über die gesamte Weltbevölkerung ca. 20% der Menschen hochsensibel sind. Aber im christlichen Bereich, wo ohnehin schon mehr Sensibilität und mehr persönliche Wahrnehmung üblich ist, ist es sogar stärker. Und gibt es mittlerweile Studien, wo bis zu 45 oder sogar 50% aller Christen hochsensibel sind. Weil ein hochsensibler Mensch wird auch eher spiritueller sein, weil er eher offen sein wird für das Geistliche, für die Stille, für die leisen Töne, für die tiefere Wahrnehmung. Er wird für das Wort Gottes deshalb offener sein, weil es ihm viel tiefer trifft als jemand anderer. Deshalb hat es ein Hochsensibler leichter, zu Gott zu kommen, weil er spüriger ist, weil er mehr wahrnehmen kann als andere, weil er sein Herz mehr ausrichten kann aufs Wesentliche. Und das ist ihm eine Gabe. Und das ist ihm das Schöne, dass hochsensible Menschen auch begabter sein können, aber nicht begabter sein müssen. Und das, was auf jeden Fall mit großer Vorsicht zu genießen ist, ist, wenn hochsensible Menschen ihre Hochsensibilität als Ausrede verwenden, um in Wirklichkeit sich vor den Wesentlichen zu drücken. Und das wäre schade, weil das hieße dann, dass ich nicht zu mir komme, sondern eigentlich sogar von mir weg. Die Hochsensibilität darf nicht verwechselt werden mit Überempfindlichkeit. Darf nicht verwechselt werden mit einer versteckten Faulheit. Das gibt's auch. Es gibt Normalsensible, die überempfindlich sind oder faul und oder faul sind. Und es gibt Hochsensible, die überempfindlich sind und oder faul sind. Hochsensibilität ist eine Wahrnehmungsgabe. Das heißt, ich nehme die Befindlichkeiten von mir selbst und von anderen viel besser wahr. Das heißt aber nicht, dass ich mir, weil ich mehr wahrnehme, mehr verstehe, mehr erahne, das dann auch gleich ausnützen soll für meine Zwecke und mich dann egoistisch damit auch auf einen Bereich begebe, wo ich eigentlich das dann nicht mehr hilfreich anwenden kann und wo ich dann eben schnell beleidigt reagiere, aggressiv reagiere. Also das gilt dann wie für jeden anderen Menschen auch. Ich kann aus dieser Gabe, die ich an sich habe, auch was Falsches machen. Ich kann zum Beispiel, eben wenn ich nicht bereit bin, mich zu öffnen für den anderen, sehr, sehr egoistisch sein. Oder ich kann den anderen ausnützen aufgrund von meinen Begabungen und das sehr für mich gebrauchen. Deshalb ist auch mein Glaubensleben als hochsensible Person ein Stück verantwortungsvoller. Ich werde mehr Schuldgefühle haben als andere. Das ist leicht zu verwechseln mit der Depression. Auch Depressive haben mehr Schuldgefühle als nicht eben so hochsensible. Ich werde mich eher weniger einbringen als hochsensibler, weil ich eben leicht überfordert bin. Werde es aber auch sehr traurig oder sehr schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass ich mich eben nicht so hoch und so gut einbringen kann, dass ich nicht vorne auf der Bühne stehe und dadurch auch geliebt und geschätzt werde, weil ich auch als der Hochsensibel braucht Liebe wie jeder andere. Und ich werde mich eher als ärgerlich, ungeduldig, weinerlich, zu wenig langatmig erleben, weil ich viele Dinge nicht so gut durchhalten kann. Kleines Beispiel, dass ich ein Hochsensibler tut sich schwer, den ganzen Rosenkranz an einem Stück zu beten, weil er so tief eben von den einzelnen Geheimnissen ergriffen ist, dass er viel mehr hineintaucht und dann hängen bleibt. Dann kann es durchaus passieren, dass er sich ärgert, dass er nicht das Leistungspensum geschafft hat, nämlich den ganzen Rosenkranz zu beten. Und jetzt muss man unterscheiden, ist es bereits eine höhere Gebetsgnade der Kontemplation, wo er hineingezogen wird, oder ist es etwas, eine hochsensible Eigenschaft, die ihn schon automatisch dafür prädestiniert, dass er tiefer eintaucht, ohne noch in diese höhere Gebetsgnade zu kommen. Und da darf man dann nicht Kontemplation mit Hochsensibilität verwechseln. Der Mensch, der in der kontemplativen Haltung Rosenkranz betet, der wird fertig, weil der geht einfach mit dem Fluss des Heiligen Geistes, sage ich mal, einfach den Weg durch und kommt da tiefer, ohne dass er aufgehalten wird. Der Hochsensible lässt sich leichter aufhalten. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Typ, der schlicht und einfach unaufmerksam ist und abschweift und dann an den heutigen Tag denkt und dann an die Katze des Nachbarn. Was jetzt auch jetzt an sich keine Sünde ist, aber ich komme nicht weiter. Und da geht es einfach auch bei der Gebetsentwicklung darum, das gut zu unterscheiden. Ich darf jetzt um ein paar Takte entspannender Musik bitten und würde danach fortsetzen mit den Charismen und der Hochsensibilität.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Hochsensibilität bei Erwachsenen, das ist heute unser Thema mit Dr. Reinhard Pichler.
Wie geht nun der Hochsensible mit Charismen um? Jeder Mensch ist ja dazu begabt, dass er auch Charismen von Gott bekommt. Und Sie können sich vorstellen, dass jemand, der mehr wahrnimmt, der mehr spürt, dass er auch mehr Eindrücke von Gott wahrnimmt. Und ja, in diesem Sinn stimmt's, dass er mehr begnadet sein kann, aber nicht begnadet sein muss. Also Gott verteilt die Charismen so, wie er möchte. Und auch hier ist es ganz wichtig, das Bauchgefühl, die eigenen Eindrücke von der Stimme Gottes zu unterscheiden. Und ein normal sensibler oder sogar ein unsensibler Mensch kann, wenn Gott es möchte, ganz klare Eindrücke haben, die er dann auch, weil das gar nicht seine Art ist, viel authentischer vermitteln kann und wo man es auch leichter unterscheiden kann, dass es Stimme Gottes ist, als wenn bei einem Hochsensiblen alles gleich als Stimme Gottes gedeutet wird. Und da muss man dann schon aufpassen, dass Der Hochsensible braucht da viel Übung, auch viel Unterscheidung der Geister, dass er nicht alles dann gleich, was er empfindet, auch als Stimme Gottes deutet. Und tatsächlich ist es so, dass viele Hochsensible wenig Selbstwertgefühl haben, weil sie auch so im Laufe der Jahre verunsichert wurden von Kind an. Und dass sie sich dann ohnehin wenig zutrauen. Und daher muss man eh aufpassen, dass man sie eher stärkt und nicht sie verschreckt, weil sonst sind sie zu selbstkritisch und glauben sich selber eh nichts und sind auch dann gar nicht offen für den Anruf Gottes. Wenige Hochsensible sind so, dass sie sofort aufgrund von ihren Stimmungen und von der Atmosphäre sofort hineinfallen und dann eben gleich sich wichtig machen und glauben, dass das Prophetie ist. Wenn aber ein Hochsensibler eine prophetische Gabe hat, dann ist die wahrscheinlich sehr stark ausgeprägt und ist sicher zum Heil für viele. Deshalb geht es schon sehr darum, dass der Hochsensible auch intensiv betet um Charismen, die auch reinigen lässt von Gott, die prüfen lässt von einem Seelsorger, von einem, der sich da auskennt und dann sich auch wirklich in Dienst nehmen lässt. Es gibt ja ein sehr gutes Buch von einem freikirchlichen Ehepaar, Christa und Dirk Lühling, Lasten tragen die verkannte Gabe. Von denen habe ich auch viele Gedanken übernommen und ich verwende das Buch jetzt schon länger in der Therapie und bin wieder drauf gekommen, die sprechen wirklich aus Erfahrung und es deckt sich auch mit meiner Erfahrung in der Arbeit mit hochsensiblen Menschen oder auch Patienten in der Therapie. Das ist der nächste Punkt, es kommen ja viele Hochsensible in die Therapie, weil sie das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht und weil sie sehr leiden an dieser Hochsensibilität. Das oft noch nicht erkennen und sich denken eben, sie sind depressiv oder sie sind einfach sonst irgendwie gestört und wollen das loswerden. Und da braucht es dann wirklich zuerst einmal Überzeugungsarbeit, dass sie es nicht loswerden wollen, sondern dass sie das annehmen. Und dann sagen sie, ich will es nicht annehmen, weil das ist nur Last. Es ist einfach nur mühsam, dass ich so viel spüren muss. Ich will nicht so viel spüren. Und da geht es dann wirklich darum, dass diese Lastenträger auch spüren, warum hat Gott sie so gemacht? Was ist die Aufgabe von Gott her für sie? Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, warum er so geworden ist oder was Gott mit einem vorhat. Man kann ein sehr begabter, kreativer Mensch sein als Hochsensibler. Eben verschiedene Arten von Künstlern, die hochsensibel sind deshalb so gute Künstler, weil sie sich auch so tief reinlassen können, sind aber nachher immer fix und fertig, nachdem sie ein Werk geschaffen haben, weil die Reize so tief gehen. Ja. Oder es gibt Forscher und Erfinder, also Tüftler, die sich da einfach auch so tief hineinknien können. Auch viele, die hochsensibel sind. Oder Wissenschaftler ganz allgemein. Viele Geisteswissenschaftler, die sich, oder auch viele Philosophen sind hochsensibel. Eben das Prophetische habe ich schon gesagt, das Therapeutische ist sicher auch ein Punkt, das Seelsorgliche, das Beraterische ist auch ganz eindeutig eine Begabung, die ein Hochsensibler mitbringen wird. Aber all diese Begabungen müssen eben gereinigt werden, wenn sie nicht gereinigt werden, drehen sie sich eher um und werden sogar zur Schwäche. Wie schaut das jetzt aus? Hochsensible und Beziehung oder Hochsensible und Liebe ist ein schwieriges Thema, weil wenn der andere nicht davon weiß, wird es den anderen überfordern. Also es geht darum, dass der andere nicht nur weiß, dass der Partner hochsensibel ist, sondern dass er das auch wertschätzt, weil sonst wird der Hochsensible bald aufgeben, weil er sich eben auch vom Partner nicht verstanden fühlt. Und dann ist eben die Gefahr entweder der Verletzung oder der Vereinsamung oder dass er vereinnahmt wird. Also alle drei Varianten gibt's. einmal wieder verletzt, weil er einfach nicht verstanden wird, einmal wieder vereinnahmt, weil der nicht sensible über den Hochsensiblen drüberfährt, und einmal versucht er ihn zu vereinnahmen, indem, also der Hochsensible vereinnahmt den nicht sensiblen oder nicht den Normalsensiblen, weil er ihm Dinge sagt, die der Normalsensible gar nicht verstehen kann, da aber irgendwie mitmacht. Also das gilt dann zum Beispiel eher hochsensibler Mann, normalsensible Frau. Da hat die normalsensible Frau immer einen Stress, weil sie ständig das Gefühl hat, sie muss mehr leisten, als sie kann. Und dann kriegt die normalsensible einen Stress. Es ist auch so, dass oft Hochsensible für sich sehr sensibel wissen, was sie brauchen, aber für andere mitunter sogar sehr unsensibel sind, weil sie nicht auch noch für die anderen mitdenken können, weil sie eh selbst mit sich voll beschäftigt sind. Oder gibt es auch, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich auf anderen einzulassen, weil sie voll mit ihren Sachen beschäftigt sind und auch sich gar nicht auf den anderen einlassen wollen. Also da auch ein Stück beziehungsunfähig sind. Das sind dann noch die wirklich noch auch reifen müssen, auch im Gebet noch reifen müssen und auch in der Selbsterkenntnis und im Selbstwert noch reifen müssen. Also diese Unterschiede in der Empfindsamkeit, in der Sensibilität und im Temperament sind auch wichtig, weil Empfindsamkeit, das ist der Bereich der Hochsensibilität. Das Temperament ist zu einem Gutteil vererbt, zu einem Gutteil abgeschaut von den Eltern, und das kann sich noch einmal mischen. Es gibt wenige, aber doch cholerische Hochsensible, aber es gibt sehr viel melancholische Hochsensible, zum Beispiel. Ja. Und da ist auch gut, da mit einem guten Auge sich selber anzuschauen, dass ich mir nicht was einredet, was gar nicht ist. Und nochmal, Hochsensibilität darf keine Ausrede sein für eigene Schwächen, sondern hochsensibel ist zuerst mal eher eine Belastung und wird dann zur Gnade, wenn ich erkenne, dass ich, weil ich annehme, so wie ich bin, jetzt auf einmal viel kräftiger und viel angstfreier und viel stärker auch meine Gaben leben kann. Manchmal geht es auch darum, einfach nur gute Kompromisse zu finden, dass ich sage, ja, manche Dinge sind nichts für mich, weil ich bin da zu hochsensibel, das geht sich nicht aus, und ich brauche mich aber auch damit darum gar nicht bemühen. Ich mache einfach weniger von vornherein, damit stresse ich mich gleich weniger. Also es wäre falsch, wenn ich jetzt überall mitziehen wollte und überall gleich gut sein wollte wie die anderen. Das wird eher frustran enden. In der Partnerschaft, wenn beide hochsensibel sind, geht es natürlich, können Sie sich vorstellen, darum, dass eine sehr große Harmonie, ein sehr großes Verständnis und eine sehr, sehr tiefe Liebe gegenseitig da ist. Das ist schon was Kostbares, wenn zwei Hochsensible auch sich gefunden haben und sie sprechen wie die gleiche Sprache, sie spüren dasselbe. Der andere braucht gar nichts sagen, also die reden oft gar nicht mehr so viel, weil sie sich blind und ohne Worte verstehen. Ja? Sie reagieren auf zarteste Andeutungen, sie vermitteln sich gegenseitig das Gefühl, endlich zu Hause zu sein. Aber beide haben eine Tendenz zur Konfliktvermeidung, und genau in dieser Ähnlichkeit liegt auch die Problematik, dass sie sich da eben gerade nicht unterstützen können. Die beiden kriegen möglicherweise nichts hin. Es wird nie was fertig. Es ist immer alles zu viel. Wenn zwei hochsensible Kinder haben, die nicht so hochsensibel sind, sondern mal sensibel, sind die Eltern immer komplett am Rand der Kraft und ihrer Kapazität. Also da geben dann die Kinder den Takt so schnell vor, dass die beiden hochsensiblen Eltern schwer nachkommen und fühlen sich komplett überfordert. Ist dann auch so, dass sie auch sich gar nicht dann um die Kinder gut kümmern können, auch schon von Anfang an nicht. Oder wenn sich beide gegenseitig dann doch überfordern, weil halt das Leben vieles fordert, was sie nicht so gut hinkriegen, dann kann es sein, dass sie sich entlieben, dass sie an Kraft verlieren, dass sie merken, ich brauche mehr Zeit für mich. Am liebsten wäre es, ich würde mich trennen und hätte meine eigenen vier Wände und müsste mich nicht mit einem anderen Partner beschäftigen. Kann auch sein. Und deshalb ist wichtig, dass man weiß, dass die Beziehung oder die Ehe nicht nur ein Hafen der Erholung ist, sondern dass es auch darum geht, dass die Ehe einem in die Welt hinausführt, dadurch anstrengend, aber auch anregend bleibt und dass wir auch beide, wenn wir beide hochsensibel sind, wissen müssen, dass wir erst, wenn wir gestorben sind, wirklich zur Ruhe kommen. Dass es hier auf Erden noch nicht das Paradies gibt und der Hochsensible wünscht sich jetzt schon auf Erden endlich Ruhe und endlich totale Geborgenheit und endlich keinen Druck und keine Leistung mehr. Das hat schon auch was Gutes, aber der spielt es eben nicht ganz. Ich kann mich, so wie ich in vielen anderen Vorträgen auch schon gesagt habe, schützen, dass ich nicht in den Perfektionismus reinfall. Ich kann mich bemühen, dass ich mich gut abgrenzen kann. Ich kann auf meinen Selbstwert schauen. Ich kann wirklich auch mich vor Burnout-Gefahren schützen. Das muss der Hochsensible sowieso auch machen. Aber trotzdem geht es einfach darum, sich dem Leben zu stellen mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ja, ich freue mich, wenn ich jetzt mit Ihnen ins Gespräch kommen kann, wie Ihre Erfahrungen sind als Hochsensible oder Hochsensibler oder ob es dazu einfach noch Fragen gibt, und freue mich über Ihre Anrufe.
Unter der Telefonnummer 01 für Wien 710 60 16. Für unsere Zuhörer von Radio Maria Südtirol und sonst von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Dr. Reinhard Pichler spricht heute über Hochsensibilität bei Erwachsenen. Wir begrüßen als erstes Elisabeth aus Heiligenkreuz.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Pichler.
Grüß Gott.
Ich wüsste bitte gerne, ob es schon irgendwelche Gruppen gibt für die Hochsensiblen.
Ja, da gibt es einige Selbsthilfegruppen im Internet auch, ja. Die treffen sich auch in Wien zum Beispiel, ja. Man muss nur aufpassen, es gibt leider auch sehr viele esoterische Gruppen und das Thema der Hochsensibilität wird auch von vielen esoterisch denkenden Menschen sehr gerne angenommen, weil die natürlich auch spirituell interessiert sind und klar, gibt auch unter den Esoterikern viele Hochsensible, und da muss man dann schauen, ob man dann nicht irgendwie in die falsche Gruppe gerät, ja. Oder ob man sich da nicht denkt, ja, das ist mir keine Hilfe, sondern eine Zusatzbelastung, ja. Und da gibt es auch sehr schräge Dinge. Aber grundsätzlich im Internet, wenn man eintippt, Selbsthilfegruppen, Hochsensible, gibt es eine Menge. Und ich weiß allein von drei in Wien, die zum Teil seriös, zum Teil ja nicht so seriös sind, ja.
Aha, die findet man, weil ich habe schon mal im Internet nachgeschaut, aber eigentlich nichts gefunden, außer einem irgendwie Kaffeetreff, da habe ich hingeschrieben, und das war jetzt sehr seltsam. Also war nicht so.
Also ich weiß zum Beispiel ganz konkret von dieser Homepage Zart beseitet mit AI, das ist so auch freichristlich eher, ja. Da gibt es mehrere Treffen und aha, mehrere Gruppen sogar, ja.
Okay. Das,
also es gibt viele Freikirchliche, gibt aber auch zunehmend mehr katholische und eben auch esoterische und aber auch dann noch weder noch, ja. Also die Schweizer hochsensiblen Szene ist eher jetzt wirklich neutral und da gibt es auch eine sehr gute Seite, eben dieses Hochsensibilität CH ist wirklich eine seriöse Seite auf weite Strecken, ja.
Das ist halt ein bisschen weit.
Nein, schon klar, aber es gibt in Wien schon was. Wenn Sie noch ein bisschen suchen, werden Sie was finden, gell?
Okay,
ja, alles Gute. Danke, wiederhören.
Stefanie aus Wien als nächstes.
Grüß Gott, Stefanie.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Bichler. Ich habe eine Frage. Und zwar sagen Sie, seit wann gibt es eigentlich diesen Begriff der Hochsensibilität?
Seit 1995 hat es die Professor Aaron eben in Amerika entdeckt.
Aha.
1996,
ja. Weil ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht ist das irgendwie, sind psychische Krankheiten psychische Krankheiten damit zu verbinden oder sind psychische Krankheiten irgendwie im Auslaufen und es wird eben die Hochsensibilität jetzt als Oberbegriff irgendwie verwendet.
Nein, es hat nichts mit psychischer Erkrankung zu tun. Es ist eine Charaktereigenschaft.
Und ich verstehe schon, ja. Ja. Na, das ist ja von mir aus, ich habe mir überlegt, ob das irgendwie zusammenhängt. Aber wenn Sie sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, das genau. Ist interessant, weil auch psychische Erkrankungen haben zum Inhalt auch Hochsensibilität.
Stimmt, natürlich. Es gibt natürlich auch depressive Menschen, die hochsensibel sind. Oder man kann auch manche depressive Verhaltensweisen als Hochsensibilität deuten oder missverstehen und umgekehrt. Ja? Es gibt jemanden, der wirkt depressiv, dabei ist er nur unter Anführungszeichen hochsensibel. Ja? Und zum Beispiel habe ich versucht zu erklären mit der Überforderung. Ja? Man ist eben leicht überfordert als hochsensibel und erschöpft, aber es gibt auch welche, die normal sensibel sind und auch erschöpft sind. Also das muss man einfach unterscheiden.
Das ist sehr schwierig, weil es können auch Burnout-Leute auch erschöpft sein und hochsensibel. Nicht?
Natürlich, ja, ganz richtig.
Das ist gar nicht so einfach, finde ich, dieses Thema.
Ja, aber ich finde es total hilfreich, wenn man das unterscheiden kann, weil dann ist man gleich entspannt, weil dann braucht man nämlich keine Antidepressiva nehmen. Wenn man weiß, man ist aufgrund von seinem Charakter erschöpft, hilft kein Antidepressivum.
Ja.
Und wenn man aber wirklich eine Erschöpfungsdepression hat, aufgrund von massivem Serotoninmangel, ja, dann braucht man unbedingt ein Antidepressivum. Ja.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Doktor. Das ist sehr interessant gewesen jetzt.
Gerne, danke für den Anruf.
Danke
alles
Ihnen
Gute.
Einen schönen Tag noch.
Wiederhören.
Ihnen
auch.
Wenn auch Sie sich an der Sendung beteiligen wollen mit einer Frage, die Nummer 01 710 60 16 und von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Grüße ich Josef aus Osttirol, bitte.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ja, zum Thema sensitiv gibt es für mich, ich bin Augentrainer, sehr große Unterschiede. Es wird eigentlich alles in einen Topf geschmissen. Für mich ist ein sensitiver, ich betone sensitiv, ein Mensch, der seine Sinne Es gibt auch die geistigen Sinne, nicht nur die über die Sinnesorgane, sehr geschult hat und sehr gut einsetzen kann. Der hochsensibel ist eher ein Mensch, für mich oft sinnesmäßig, der seine Sinne überfordert, weil er übersäuert ist, weil er verspannt ist und durch das eigentlich nicht mehr locker seine Sinne gebraucht und dadurch seinen Körper und so weiter überfordert. Man weiß aus Studien, dass zum Beispiel über die Augen die Körperleistung, also wenn die Augen überanstrengt werden, bis auf 10% sinken kann. Und wenn man den ganzen Tag unter Einflüssen arbeitet, wo eigentlich das Sinnesorgan Auge total überfordert wird, weil es Licht und so nicht schlecht ist, ist klar, dass der Mensch total überfordert ist.
Ja, also ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Danke vielmals. Es ist nur nicht so, dass alle, die überfordert sind, jetzt gleichzeitig jetzt hochsensibel sind und dann würde man nämlich hochsensibel abschaffen und nur die Sensitiven sehen. Ja? Es gibt die Unterscheidung, das stimmt, aber es gibt auch angeborene Hochsensibilität, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich eben überfordern durch zu viel Lesen zum Beispiel oder zu viel schlechtes Licht und daher dann Symptome haben ähnlich wie ein Hochsensibel, aber dann ist eben ein Symptom aufgrund von der Überforderung und keine Charaktereigenschaft mehr.
Ja, okay, danke. Ich wollte es nur einbringen.
Ja, super, danke. Na, ja, danke schön.
Ja, danke.
Wiederhören. Chance nützen, noch ein bisschen was über Berufung und Hochsensibilität Ihnen nahezubringen. Und zwar der Hochsensible tut sich schwerer mit der Berufungsfindung als ein Normalsensibler. Er tut sich auch schwerer mit Entscheidungen als ein Normalsensibler. Warum? Weil er immer viel mehr Dinge noch einkalkuliert und noch immer mehr Dinge auch im Blick hat und daher sich immer mehr auch möglicherweise zerfranst und dadurch sich nicht gut entscheiden kann und auch nicht gute Berufung erkennt. Und das ist wirklich ein Dilemma für den Hochsensiblen. Jetzt ist er so spürig, nimmt so viel wahr, hat so viel Kenntnis, durchblickt so viel, hat so viel auch Berührungserfahrungen von Gott zum Beispiel auch und kann sich trotzdem nicht entscheiden. Und was tut man dann in dem Fall? Bewusst versuchen, auch Gott zu bitten, dass er einem ein Stück, einen Filter gibt. Ja? Also es gibt eigene Gebete für Hochsensible, kann man schon sagen, wo man Gott bittet, bitte lass mich nicht so viel wahrnehmen, sondern lass mich nur das wirklich Wesentliche wahrnehmen. Sei du mein Filter, Jesus oder Mutter Gottes, damit ich nicht zu viel verarbeiten muss und sortier du schon vorher das aus, damit ich nur noch die wesentlichen Punkte entscheiden brauche, weil ich schaff's nicht. Das ist so eine Möglichkeit, die man wo man solchen Menschen auch wirklich helfen kann. Und viele Hochsensible ringen auch mit ihrer Arbeit, weil sie wollen einfach eine sinnvolle Arbeit haben. Jeder Mensch, egal ob hochsensibel oder normalsensibel, will eine sinnvolle Arbeit haben. Aber der Hochsensible hält eine nicht sinnvolle Arbeit noch viel schwerer aus. Der leidet noch mehr drunter. Außer er ist schon so, dass er sich so angenommen hat, wie er ist. Und zwar in der Tiefe angenommen hat, dass es okay ist, dass er jetzt eine ganz einfache Tätigkeit tut. Und das sind dann durchaus auch die Heiligen. Viele Heilige waren ja hochsensibel, eine Therese von Lisieux sowieso, aber die war schon drüber über diese Hochsensibilität und hat die Charaktereigenschaft sich so zunutze gemacht, indem sie aus allem dann etwas gemacht hat. Hat sich immer mehr auch zurücknehmen können, immer weniger auch wollen, um das eine Ganze, eben im Herzen der Kirche will ich die Liebe sein. Also aufs Wesentliche geschaut. Und ein weiterer Punkt
Bevor wir zu dem weiteren Punkt kommen, darf ich den Herrn Wolfgang aus Innsbruck auf Sendung geben.
Grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott, bitte.
Sie haben gesagt, das Bauchgefühl, das ist nicht unbedingt die Stimme Gottes. Und ich habe mal ein Buch von einem österreichischen Bergführer gelesen, der eben schreibt, jetzt im Umgang mit alpinen Gefahren, da gibt es wissenschaftliche Methoden und Hilfsmittel, wie man zum Beispiel die Lawinengefahr erkennt, und die soll man unbedingt einhalten, diese wissenschaftlichen Methoden. Aber er sagt, wenn man jetzt vor einem Hang steht, wo man nach wissenschaftlichen Kriterien sagt, da kann man ohne Lawinengefahr durchgehen, aber in ihm sträubt sich alles und stellt sich die Haare auf, da durchzugehen, dann darf man auf keinen Fall durchgehen, und das belegt er aus x Erlebnissen, die er selber gehabt hat, wo er durch dieses Verhalten jetzt vor Unfällen bewahrt wurde, beziehungsweise von anderen, die eben das ignoriert haben und dann eben einen Unfall erlitten haben.
Ja.
Und wie sehen Sie jetzt das, sozusagen das Bauchgefühl, den Gefahreninstinkt?
Ja, also danke für den wertvollen Beitrag. Also ich stimme da stimme Ihnen dazu und stimme da diesem Bergführer zu, ja. Unbedingt, wenn der ein schlechtes Bauchgefühl hat, egal ob er normal sensibel ist oder hochsensibel ist, darf er auf keinen Fall da über diesen Hang gehen, weil sonst ist er tot, ja. Und jetzt ist aber die Frage, war dieser Bergführer hochsensibel oder hat der einfach aufgrund von seinen Erfahrungen normal sensible Dinge verarbeitet? Von meinem Außeneindruck, glaube ich, war der eher hochsensibel und hat das Ganze aber dann auch, weil er das schon so tief verstanden hat, so viele zusätzliche Informationen mit einfließen hat lassen, hat er dann eben eigentlich dann schon als Gabe benutzt, und damit war es kein dumpfes Bauchgefühl mehr, sondern schon bereits etwas, eine besondere Gabe, da ist es dann schon gewesen. Weil unter Bauchgefühl, so wie ich es zuerst verstanden habe, wie ich es gesagt habe, ist eher ein schneller Eindruck oder eine schnelle Wahrnehmung, die mir so, wie soll ich sagen, die mir hochkommt, aber die nicht in der Tiefe geprüft ist. Aber bei solchen gefährlichen Dingen prüft dieser Bergführer ja in der Tiefe auch noch einmal, obwohl er dann keine Begründung findet. Oder bei einer
Sie sagen, jetzt auch im ganz normalen Leben, wenn einem bei irgendwas sich an die Haare aufstellen und alles sträubt, auch wenn sozusagen die Vernunft oder der Verstand sagt, das kann man bedenkenlos machen.
Ja, ich glaube, das ist ja schon eine Gabe. Das ist schon eine Gabe, das ist schon ein Charisma.
Und dem soll man auch
unbedingt
Rechnung tragen.
Nein, unbedingt Rechnung tragen. Also das,
ja, ja.
Aber das heißt doch, das kann auch ein Normalsensibler haben, so eine Wahrnehmung. Ja? Aber der Hochsensible wird diese Wahrnehmungen öfter haben, und der hat dann eher die Gefahr, dass es dann unterscheiden muss, ist es in der Tiefe jetzt etwas, wo ich drauf hören muss, oder muss ich es eigentlich wegschieben? Also der hat es eigentlich sogar schwerer, der Hochsensible, weil er dauernd unterscheiden muss, ist das jetzt ein Bauchgefühl, das so schnell aufgrund von meiner hochsensiblen Wahrnehmung hochkommt, oder ist es eben was Tiefes, was wirklich ernst zu nehmen ist? Weil der Hochsensible hat immer das Problem, dass er zu viel wahrnimmt.
Ja.
Und der Bergführer, der nimmt das Wesentliche wahr, weil das Bauchgefühl, er kann es zwar nicht begründen, aber er merkt, der Wind passt nicht oder der Schnee schaut anders aus, das weiß man ja nicht. Und er denkt sich einfach aufgrund von meiner Erfahrung, ich habe schon so viele Hänge gesehen, ich würde da nicht reingehen, aber ich kann es nicht genau begründen, warum. Und er wird recht haben. Also unbedingt drauf eingehen, ja. Auf dieses.
Danke sehr, danke.
Danke, und schön, dass Sie angerufen haben. Dankeschön.
Danke, Wiederhören.
Gut, dann kommen wir zu dem weiteren Punkt.
Genau. Wie geht der Hochsensible mit Geld um? Das ist auch ein spannendes Thema. Meistens ist für einen Hochsensiblen Geld zweitrangig, und er geht schlecht mit Geld um. Das ist auch so ein Kriterium. es ist ihm nicht so wichtig oder er hat immer zu wenig Geld, weil er es immer zu schnell ausgibt. Heißt aber nicht, dass er deshalb verschwenderisch ist, sondern es ist einfach immer zu wenig da, weil er zu wenig drauf schaut. Warum schaut er zu wenig? Weil er so viel anderes wieder mal wahrnimmt, dass er nicht auf dieses eine Wesentliche, in dem Fall jetzt das Geld, schaut. Und da geht es jetzt wieder darum, sich als Hochsensibler auch zu bemühen und auch zu trainieren, dass es einige Dinge gibt, auf die ich ein besonderes Augenmerk legen muss, obwohl ich eigentlich eh schon keine Kraft mehr dafür habe, obwohl mir schon so viele andere Dinge schon wieder reingeschneit sind, dass ich mich auf das schon gar nicht mehr konzentrieren kann. Also die Prioritätensetzung gilt auch für die Berufungsfrage, gilt auch für die Ehe, ist für den Hochsensiblen besonders wichtig, weil er immer in Gefahr ist, die Prioritäten zu verlieren oder die Prioritäten auch falsch zu setzen. Und warum setzt er es eher falsch? Weil er einfach überschwemmt wird. Und deshalb braucht es auch ein gutes Selbstmanagement für Hochsensible. Es geht wirklich darum, auch selber zu spüren, was sind meine Ziele, was will ich als Hochsensible erreichen, was ist mir wichtig. Und dass ich mich da eben nicht von unnötigen Dingen ablenken lasse. Also wenn ich am Abend zu Hause komme, mich dann noch vom Fernseher setze, werde ich dann immer nachher sehen, als Hochsensibler, es war ein Blödsinn, dass du dich hingesetzt hast, das war viel zu viel. Aber die Gefahr ist einfach, wenn alle dort sitzen, setze ich mich auch hin. Oder wenn ich schon so müde bin, dass ich zu müde bin zum Essen und mich zum Duschen und zum Schlafen gehen, verende ich vor dem Fernseher. Und das ist genau das, wo auch der Hochsensible lernen kann, auch sensibel auf sich zu werden, dass er nicht sich übergeht, weil er schon so viel zu viel an Reizen hat, dass er einen Overflow hat und sich nicht mehr spürt. Also auch da sich selber schützen, mehr Grenzen einziehen und mehr sich wahrnehmen, was genug ist genug und es ist meistens genug. Und da dann auch eben lieber früher aufhören und lieber weniger zu machen, als wie sich zu denken, ja, ist eh schon egal. Ist eben nicht egal, weil das büßt er nachher und das muss er nachher ganz hart abarbeiten. Ja, weiterer Punkt ist die, wie integriert sich der hochsensible Erwachsene in der Gesellschaft? Da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Wenn er einen guten Selbstwert hat, der Hochsensible, kann er sich gut integrieren mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Begabungen, aber er wird kein Gesellschaftstiger sein. Also der Hochsensible ist nicht der Typ, der am Abend noch gerne fortgeht oder der noch irrsinnig lange mit irgendwelchen Freundinnen oder Freunden im Kaffeehaus sitzt. Auch wieder, weil es einfach schon zu viel ist. Und vielleicht auch noch zu der Komfortzone. Er braucht auch immer eine gute Atmosphäre. Es muss stimmig sein, es muss passen, er muss sich wohlfühlen. Und ich bringe immer das Beispiel mit einem Menschen, der eben viel schwitzt und der es nicht aushält, dass er viel schwitzt. Und dieser hochsensible Mensch hat dann immer Ersatzhemden und Ersatzunterleiberl mit, damit er die wechseln kann, weil er hat eh probiert, darüber hinwegzugehen und sich denken, das trocknet schon wieder und so schlimm ist nicht, wenn man schwitzt, ist ja nicht so arg, ist ein bisschen nur unangenehm, aber er hat es einfach nicht geschafft. Und erst wie er akzeptiert hat, dass er das nicht schafft und dann begonnen hat, einfach die verschwitzten Hemden einfach gleich zu wechseln, an allen möglichen und unmöglichen Orten, hat er innerlich sich wieder ruhiger und besser gefühlt. Also auf manche Dinge muss ich eingehen als hochsensibel, weil das ist quasi meine Grenze der Belastbarkeit. Und bei manchen Dingen ist es gut, wenn ich so gut es geht nicht darauf eingehe und andere Prioritäten setze. Und das ist aber so eine Gratwanderung, wie sehr bringe ich mich in die Gesellschaft ein und wie sehr darf ich mich zurückziehen. Das ist auch, das lerne ich auch im Laufe der Zeit und das kann auch, dann je älter ich wäre, auch mir besser gelingen. Aber es ist immer eine Energiefrage und es ist immer auch eine Frage des Selbstwerts. Weil manche haben das Gefühl, wenn ich jetzt da nicht mitgehe, bin ich draußen, ich will nicht draußen sein, also gehe ich lieber mit und bin dafür nachher erschöpft. Und für manche, die da einen stärkeren Selbstwert haben und genug Freunde und genug auch gut beziehungsfähig sind, die sagen, ist mir egal, ich ziehe mich jetzt einfach zurück, ich brauche es nicht. Also das ist auch relativ individuell unterschiedlich. Noch ein Punkt, also Gut.
Ein Punkt zur Abrundung.
Ja, gut, danke. Ein Punkt zur Abrundung ist, prüfen Sie sich selbst, ob Sie hochsensibel sind, ob Sie mehr nach innen gehen oder ob Sie mehr nach außen gehen. Was heißt das? Die Menschen, die eher nach innen gehen, sind sehr spirituelle Menschen, die am liebsten mit Gott sind und die am liebsten weniger Reize haben. Und die Hochsensiblen, die mehr nach außen gehen, sind die, die eine große Berufung oft haben, auch eine große Sendung, so wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Radio Maria, die bis auch an den Rand der Kapazitätsgrenze auch sich verausgaben für diesen Dienst. Ja. Und dann aber, weil sie so sehr nach außen gehen, ist es umso wichtiger, dass sie dann auch wieder genug Phasen der Erholung haben. Und deshalb ist es ja so schön, dass es auch unterschiedliche Arten der Hochsensibilität gibt, auch wie es der eine Hörer eben gesagt hat, auch mit den Sinnen. Und letzter Satz, es gibt ja auch gerade bei der Hochsensibilität, es gibt hochsensibel, es gibt höhersensibel und höchstsensibel. Und das muss man auch nochmal unterscheiden. Und diese Menschen, die höchstsensibel sind, haben es noch einmal schwerer, aber haben auch noch einmal mehr Chance, unglaublich viel der Gesellschaft zu geben. Ja, danke für Ihr Zuhören und ich freue mich auf ein Wiederhören.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war, liebe Zuhörer, die Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Hochsensibilität bei Erwachsenen mit Dr. Reinhard Pichler. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter 01 710 70 72, geöffnet von Montag bis Freitag 9 bis 14 Uhr. Am Mikrofon war Maria Kotzis.
Bald ist mein Schmerz, doch mein Erbarmen ist da, mein liebes Kind. Siehst du nicht, wie alle Wege meine Wege sind? Weinend kamst du, doch lachend wirst du gehen. Ein Herz voll Freude und Glück will ich dir geben. Ich will dich leiten und ebne Wege dir. Siehst du nicht, ich geb mein Wort, ich wache über dir. Ich habe